lasse die Punkte in Kölle. Schalke wirft 3 Punkte in den Rhein.
VAR Chaos hoch 3. Im Zweifel gegen Schalke.
Wir sind die Fans, die auch zu dir stehen, wenn du verlierst. Überragende Stimmung trotz bitterer Niederlage.
Nächster NRW-Schlager zur Topspielzeit. Mit Heimfans und ersten Punkten.
Das alles jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04.
Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein!
Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar.
Seinerseits von Raul, 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 Raul!
Einfach nur noch irre!
Schalke,
die Nordkurve
und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zum Podcast Schalke, die Nordkurve und ich. Nach dem ersten Spieltag in der neuen Saison endlich wieder erste Liga und dann so ein Spiel. Der FC Schalke 04 verliert auswärts beim FC Köln mit 3:1. Die Umstände dieser Niederlage sind mal wieder, ich sag mal, sehr, sehr bedenklich. Und ja, darüber werden wir informieren und quatschen, wenn ich sage. Wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch den wunderbaren Felix, der heute tatsächlich sogar mal direkt neben mir sitzt. Hallo.
Hallo, hallo, hallo. Ja, was soll ich sagen? Ernüchterndes Wochenende. Sehr schade mit diesem, ja, Spiel im Rücken jetzt hier in die neue Woche zu starten, also schlimmer geht's ja eigentlich gar nicht.
Endlich wieder mal ein Montag, der so richtig scheiße ist.
Genau, so ein Montag, wo man wieder, wir haben es ja eigentlich angekündigt, es wird wieder Folgen jetzt mehr oder häufiger geben, sag ich mal, bei denen wir uns gut aufregen können. Ich dachte eigentlich, dass wir uns über die Leistung unserer Mannschaft mehr aufregen werden, aber dass wir uns direkt am ersten Spieltag, ja, um außenstehende Personen aufregen müssen, habe ich nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Und ja, einfach richtig bitter, so das Bundesliga-Comeback wirklich nach, ja, ich glaube 13, 14 Monate waren es jetzt, Abstinenz da zu feiern. Ja, mit Feiern hat das wenig zu tun gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und einfach nur schade, dass wir so ein Spiel da sehen mussten.
Kann man nicht anders sagen. Wir saßen auf der Couch ohne Tickets fürs Stadion. Ja, da natürlich die Anfragen für dieses erste Bundesligaspiel seit langer Zeit sehr, sehr, sehr groß war. Entsprechend leider sind wir ohne Tickets ausgegangen, aber ja, sagen wir mal so, vielleicht auch besser, dann da nicht nur im Stadion gewesen zu sein. So haben wir es dann hier knapp 3,5 Kilometer entfernt vom Schauplatz des Geschehens geguckt und ja, war sehr ernüchternd.
Man war sehr schnell traurig, muss man sagen. Aber naja, wir gehen mal wieder das Spiel von Anfang an durch, starten wie immer natürlich mit der Aufstellung und ja, da hat sich eigentlich bei uns zum letzten Pokalspiel gegen den Bremer SV nichts geändert. Wir sind genau mit derselben Elf reingestartet, mit Alex Schwolo im Tor, links Uwean, in der Mitte Kaminski und Yoshida. Yoshida, der wieder die Kapitänsbinde umhatte, da sowohl Latza als auch Terodde auf der Bank saßen. Und ja, nicht gespielt am Terodde, natürlich noch immer angeschlagen, da will man noch nicht so krass ins Risiko gehen, den da von Anfang an aufzustellen. Auf der rechten Seite hat wieder Brunner verteidigt, der auch, wie ich finde, dieses Spiel seine Sache schon besser gemacht hat als alle anderen Rechtsverteidiger in der letzten Saison. Die Sechs haben gebildet, Kral und ja, Kraus, wobei Kraus ein bisschen offensiver agiert hat. Auf der Zehn dann natürlich Rodrigo Salazar. Links Tobi Mohr, rechts Dominik Drexler und vorne, ja, Terodde Ersatz, Terodde Sturmpartner. Mal gucken, wie es wird, wenn Terodde wieder fit ist. Sebastian Polter. Genau, und so sollten wir ins Spiel starten. Und ja, die Anzeichen an sich, muss man jetzt nochmal im Vorhinein sagen, die waren eigentlich perfekt. Ich meine, ich glaube, es waren keine 2 Stunden vor Anpfiff, wurde ja offiziell auf Kölner Seite, dass Anthony Modest nicht mit von der Partie sein will, ist nicht zum Treffpunkt erschienen. bei den Kölnern, denn ja, der ist jetzt auch im Sprung nach nach Dortmund. Da war besser hätte es eigentlich für uns nicht laufen können. Top-Stürmer fehlt bei den Kölnern und es war auch dick Unruhe im Verein. Steffen Baumgart im Interview vor dem Spiel hat sich ja in verständlicher Weise sehr doll beschwert darüber, wie man mit so einer Art, sag ich mal, das so zu so einem Zeitpunkt verkünden kann. Ja, und genau. Deswegen alle Anzeichen waren eigentlich gut.
So, der FC Köln also ohne einen sehr guten Stürmer und ohne Marc Uth, der auch nicht gespielt hat, entsprechend, ja, war wohl angeschlagen. Jeder kann sich da sein eigenes Urteil drüber bilden, weil die gemeinsame Vergangenheit zwischen Köln und Schalke. Aber ja, deshalb muss ich sagen, bin ich auch davon ausgegangen, dass wir da eine sehr realistische Chance haben, auch als Aufsteiger. Und man muss wirklich sagen, wir haben sehr gut begonnen. Gerade Rodrigo Salazar, bei dem in der Anfangszeit sehr, sehr viel ging, hat Schalke, muss man wirklich sagen, gerade in den ersten 10 Minuten wirklich das Spiel gemacht. Der FC hatte eine halbwegs okaye Freistoßgelegenheit, aber aus der ist dann doch relativ wenig geworden. Wir immer wieder mit zumindest Abschlüssen oder zumindest so, dass nur der letzte Pass gefehlt hat. Und nach diesen ersten 10 Minuten sollten wir uns auch, so schien es zumindest, belohnen. Ein Freistoß führt Uwe ja natürlich mal wieder aus. Und der Ball wird von Hector abgefälscht, der den Ball nicht vernünftig klären kann. Rodrigo Salazar an der Strafraumkante im Rückraum sehr schlau geblieben. Zieht ab, der Ball wird noch abgefälscht und fliegt wunderschön ins rechte obere Eck. Natürlich große Euphorie, ein richtig schönes Tor. 10. Minute 1:0 für unseren glorreichen FC Schalke 04. Aber es kam ein Hinweis aus dem wenige Kilometer entfernten Köln-Deutz. Der Kölner Keller meldete sich und überprüfte eine Abseitsstellung von Maya Yoshida, der ja nicht am Ball war. Es geht in dem Fall um eine, ja, um die Situation, dass Yoshida, ob er aktiv oder passiv im Abseits steht, war, ob er in der Schusslinie von, beziehungsweise im Sichtfeld von Torwart Marvin Schwebe steht. Und deshalb ging Schiedsrichter Robert Schröder auch nochmal nach draußen in die Review Area, schaute sich das an und kam zu allgemeinem Unverständnis. Der FC hatte sich auch nicht beschwert, insbesondere Torwart Schwebe nicht. Zum Ergebnis, dass ja Yoshida die Sicht von Schwebe behindert habe und ja nahm somit das Tor zurück und pfiff eine Abseitsstellung. Die erste von vielen kritischen Entscheidungen, der erste Videoeingriff, der in einer, ich sage mal, zumindest strittigen Situation die Entscheidung auf dem Platz korrigierte und und für den FC Köln entschied und somit stand es weiter 0:0.
Ja, und da muss ich auch nochmal zu sagen, also das hat Ruben Schröder auch am Ende im Interview, fand ich, sehr gut gesagt, es geht hier um Videoassistenten und nicht um den Oberschiedsrichter. Und sich da halt, wie gesagt, einzumischen, das Tor wurde ja nicht, also es wurde gar nicht auf Abseits entschieden vom Schiedsrichter gespannt auf dem Platz. Und wie du es gerade schon gesagt hast, es war eine strittige Situation und ob der Schiedsrichter, also im Kölner Keller, sich da dann einmischen sollte, muss, kann man ganz, ganz dick fett gedruckt in Frage stellen, finde ich. Bittere Pille für uns, hat uns den ersten Knick, den ersten Neckbreaker, sag ich mal, im Spiel gegeben. Und dann sollten auch die Kölner dadurch ja wachgerüttelt worden sein, denn danach haben ja auch die Kölner mal angefangen, Offensivfußball zu fabrizieren. 17. Minute, Riesengelegenheit und auch, ja, ich sag mal, die erste Offenbarung einer Schwäche von uns, die sich auch weiter durchs Spiel gezogen hat. Wir sind wieder etwas standardanfälliger geworden, hatte ich das Gefühl zumindest. Ecke für Köln, die rauscht wirklich also durch den 5-Meter-Raum, wo Schwodo, finde ich, auch rauskommen könnte, rauskommen muss vielleicht, den Ball da klären sollte. Am zweiten Pfosten rutscht dann Chabot wirklich, also Zentimeter vorbei, knallt den Ball ans Außennetz. Riesenchance dafür den FC.
Und die nächste Mega-Gelegenheit für den FC Köln sollte auch nicht lange auf sich warten. Es läuft die 25. Minute. Flanke und auch ohne Modest vor dem Sturm hat Kölner einen guten. Dietz, der vor 2 Jahren aus Unterhaching kam, kommt zum Kopfball, weil Kaminski sich sehr stark verschätzt, bringt den Ball aus 8-9 Metern aufs Tor, aber Alexander Schwolo wirklich eine sehr gute Parade gegen die Laufrichtung des Torwarts geköpft, aber Schwolo ist da, kann den Ball zur Seite abwehren. Da jetzt muss man wirklich sagen, 1-0 stehen können, aber so bewahrt Schwolo uns vor dem ersten Rückstand.
Richtig, und am Spiel ging eigentlich relativ genauso weit, also ging so weiter. Köln hat das Spiel gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, aber wir haben auch gekämpft, wir sind gut in die Zweikämpfe gegangen, haben, ja, sag ich mal, hart die Zweikämpfe auch geführt, was ich aber relativ gut fand, waren da in den Zweikämpfen, waren motiviert, waren wach und, ja, mitten im Spiel auf einmal, Ball ist im Aus, auf einmal Unterbrechung, 35. Minute wieder, der VAR schaltet sich ein und es wusste wirklich keiner, worum es gerade geht, weil ja, vorher ganz normaler Zweikampf zumindest, wie man es gesehen hat, zwischen Drexler und Hector, klatschen sich beide hinterher ab, Drexler hat da Hector gelegt, hat man aus der Dynamik des Spiels eigentlich gar nicht so wahrgenommen, dass da mehr war als einfach ein ganz normaler Zweikampf, wo einer mal hinfällt. Ja, dem war aber nicht so, denn der Assistent im Kölner Kender hat Robert Schröder wieder an die Seitenauslinie beordert. Der hat sich die Situation angeguckt und ja, man muss sagen, in der Zeitlupe sieht es richtig böse aus. Drexler tritt Hector deutlich auf die Wade mit gestreckter Sohle und ja, wenn man die Bilder so sieht, muss man sagen, rot kann man verstehen, aber wie gesagt, aus der Dynamik des Spiels, es hat sich keiner beschwert, weder Hector noch irgendein anderer Kölner. Selbst das ganze Kölner Stadion wusste, glaube ich, nicht, was abgeht in dieser Situation. Auf einmal zückt dann Schröder. Er kommt zu dem Schluss, dass es rot ist, zückt die rote Karte. Wir sind nach 35 Minuten bei unserem Bundesliga-Comeback in Unterzahl. Und ja, danach ging das Spiel halt in eine Richtung und wirklich zum Unverständnis aller. Selbst Steffen Baumgart, bei der Entscheidung gibt es ein schönes Bild, wie Steffen Baumgart und Frank Kramer nebeneinander stehen und Steffen Baumgart auch sehr überrascht guckt und so denkt, nee, ist nicht rot. Und das hat er auch nochmal hinterher auf der Pressekonferenz und in jeglichen Interviews betont. So wie jeder andere beteiligte Spieler da, finde ich, nächste strittige Situation und auch, finde ich, auf jeden Fall die spielentscheidende Situation in diesem Spiel.
Ja, auf jeden Fall eine mitspielentscheidende Situation, kann man nicht anders sagen. Die rote Karte ist auch aus meiner Sicht, wer, ja, sagen wir mal, länger diesen Podcast schon verfolgt, weiß, dass ich als Schiedsrichter auch gerne die Kollegen in Schutz nehme. Aber das Problem ist, weiß ich gar nicht, ob es unbedingt bei Robert Schröder liegt, dem Hauptschiedsrichter auf dem Platz, als vielmehr beim Videoschiedsrichter Sören Storks, der ja halt einfach Robert Schröder die Bilder zeigt, eine Zeitlupe und ein Standbild vom Moment, wo er auftritt. Das sieht unglaublich brutal aus in der Zeitlupe. Das Ding ist, wenn man die Dynamik des Zweikampfs sieht, sieht man, das betont Steffen Baumgart auch sehr gut, dass es halt ein Schritt ist und kein Stempeln auf die Wade. Er rutscht nur runter und ja, also muss man einfach sagen, auch durch alle, über alle Schiedsrichter, die sich dazu geäußert haben, zum Beispiel im Podcast Colinas Erben, sehr gerne reinhören, wen das interessiert, mit Alex Feuerherd, der auch bei Sky häufig die Analyse macht. Wir hatten ja leider kein Sky, sonst hätte er da sicherlich auch nochmal im Live was zugesagt. Ja, der auch Lehrwart ist aus dem Kreis Köln, entsprechend kenne ich ja auch persönlich, der auch gesagt hat, ja, es ist keine rote Karte, der Eingriff ist falsch gewesen, weil es auch keine klare Fehlentscheidung war und Robert Schröder ja die Wahrnehmung auf dem Platz hatte. Es gab die Wahrnehmung und dann soll, wie Felix es gerade schon richtig betont hat, die Entscheidung halt auf dem Platz fallen und nicht irgendwo am Bildschirm. Ist halt ein bisschen schwierig, finde ich ehrlich gesagt, dass er da rauszitiert wird. Sören Storks hat auch seit über einem Jahr tatsächlich kein Spiel gemacht, muss man sagen, weil er verletzt ist und halt meistens nur Einsätze im Videokeller bekommt. Auch das vielleicht ein bisschen schwierig, so eine Ansetzung bei so einem wichtigen Spiel für beide Mannschaften, auch so einem emotional aufgeladenen Spiel. Habe ich ehrlich gesagt recht wenig Verständnis für, weil man merkt es einfach so wie ein Fußballer, der ein Jahr nicht gespielt hat. Wenn ich lange Zeit nicht auf dem Platz stand, merke ich auch, dass ich Situationen einfach nochmal wieder, ja, ich sag nicht neu lernen muss, aber dass ich halt einfach nochmal ein bisschen Routine brauche, um dann sowas dazu entscheiden oder da eine On-Field-Review zu empfehlen, halte ich einfach für falsch. Und deshalb ist für mich die rote Karte auch eine absolut klare Fehlentscheidung. Aber wie gesagt, Natürlich ging das Spiel ab dem Zeitpunkt nur noch in eine Richtung. Wir wollten uns in die Pause retten. In der 37. Minute hat Ljubicic die nächste Riesenchance, zieht aus der Distanz ab und Schwolo reagiert super und kann den Ball noch über die Latte lenken. Und ja, das war die letzte größere Chance für den FC in der ersten Halbzeit. Halbzeitstand 0-0 und ja, schon mal wirklich zwei unglaublich bittere Entscheidungen. Es hätte 1-0 für Schalke stehen können und es hätten 11 gegen 11 auf dem Platz stehen können. Das wären beides Mal meiner Meinung nach die besseren Entscheidungen gewesen. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn das Schiedsrichtergespann abseits auf dem Platz entscheidet in der ersten Szene, dann ist es okay, dann soll da auch der Videobeweis nicht eingreifen. Aber er soll nur bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen. Und selbst Schwebe beschwert sich ja nicht, weil die Kölner stehen ihm halt im Sichtfeld und nicht Maya Yoshida entsprechend. Unglückliches Auftreten, kann man einfach nicht anders sagen. Ja, das ist unglaublich bitter, dass es 0-0 steht, soll aber wirklich nicht darüber hinwegtäuschen, dass sowohl schon vor der roten Karte als auch natürlich vor allen Dingen danach teilweise wirklich es einige Schwächen gab. Bei uns gerade Standards verteidigen oder mal Fußverhalten, wenn einer zum Schuss kommt, gerade das war ein Problem, so hatte der FC schon viele Torschüsse und in der zweiten Halbzeit sollten leider noch sehr viele folgen.
Ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, als die Mannschaft dann auch nach der zweiten Halbzeit auf dem Platz stand, dass motivationstechnisch, ja, mental, psychisch da so ein kleiner Knacks drin ist. Ich will es mir auch gar nicht vorstellen, wie man sich da fühlt. Nach so einer Halbzeit, denkst du, glaube ich, heute läuft alles gegen uns, es soll nichts funktionieren. Du rennst hier gegen etwas an, was du selber nicht bezwingen kannst, so. Dann 4 Minuten nach Wiederanpfiff kriegst du dann den nächsten Dämpfer. Auch vorausgegangene Situationen, die man eigentlich vorher überprüfen sollte. Darf er dann aber nicht, richtig, weil dann der Eckball entschieden wird, neue Spielsituation entsteht. Das ist halt bitter jetzt in der Situation, aber auch wieder so ein Ding, finde ich, wo man die Schuld dann beim Schiri findet, sehr schnell, und Ball von Hector, meine ich, wieder flanken. Der Ball war in der Zeitlupe, hat man es gesehen, knapp, aber im Aus. Eckball hätte es also nie geben dürfen, und ja, die folgende Ecke, wir haben es gerade angesprochen, Standardschwächen sind da, die haben wir. Ball kullert wieder durch den Strafraum, wieder nochmal in die Mitte quergelegt, wo Luca Kilian dann eingrätscht, den Ball über die Linie drückte, steht 1-0. Klar, das Stadion explodiert, Köln ja auch mit einer guten Fanszene unterwegs, und ja, da war eigentlich dann schon in Unterzahl in dem Stadion, bei dem Schiedsrichter mit der ersten Hälfte, die du hinter dir hast, war da vielleicht schon in manchen Köpfen bei uns der Drops gelutscht.
Ja, es hat zumindest der Anschein so gemacht. Luca Kilian, der Torschütze, übrigens Ex-Zecke, hatte auch im Interview nach dem Spiel nochmal rausgehauen. In dem Sinne, viele Grüße nach Köln und an Luca Kilian. Wäre Timo Hübers nicht verletzt, würdest du gar nicht spielen. Richtig unnötig, da so einen Aufriss zu machen. Im Rückspiel sitzt du eh nur auf der Bank, und wenn, machst du wahrscheinlich nicht
nochmal ein Tor. Wenn er mal ein ordentlicher Schiri ist, dann gewinnen wir das auch.
Genau. Weiter ging es dann mit tatsächlich der ersten gelben Karte. Logischerweise für uns, Cedric Brunner, Foulskiri, kriegt dafür die erste gelbe Karte der Partie. In der 55. Minute die nächste Chance für Köln, wie ganz, ganz viele, die wir jetzt auch gar nicht alle auflisten werden. Thielmann hat einen Aufsetzer direkt genommen, Schuss geht knapp vorbei am rechten Pfosten. Da wäre Schwolo wahrscheinlich auch ohne Chance gewesen. Ja, und dann kam die 62. Minute und der nächste Eingriff dieses Videobeweises, über den wir uns aber diesmal nicht aufregen müssen. Der Schuss von Adamian wird abgeblockt es gibt eine unübersichtliche Situation im Strafraum. Alexander Schwolo springt Maya Yoshida mehr oder weniger an. Die räumen sich gegenseitig ab. Schwolo lässt den Ball fallen. Der Ball trudelt zu Florian Kainz, der den Ball dann über die Linie drückt. 2-0. Zunächst abgepfiffen wegen vermeintlicher Abseitsposition. Ich kann mir bis jetzt nicht erklären, weil logischerweise die Fahne ja erst gehoben wird, wenn die Szene vorbei ist, was ich auch gut finde. wo da eine Abseitssituation gewesen sein soll, weil nichts davon war auch nur annähernd knapp abseits. Und das Foulspiel, was irgendwie suggeriert war, an Schwolo war es auch nicht, weil war der eigene Mann. Ja, entsprechend, Videobeweis greift ein. Diesmal kann man sich nicht drüber aufregen, alles richtig gemacht. Tor für Köln muss zählen, tut's auch. 2-0, und da war es endgültig gelaufen. Natürlich mit der Kommunikation wieder problematisch. Ruben Schröder regt sich dann auch zu viel auf, sieht auch noch die gelbe Karte direkt für die Bank. Ja, ein gelaufener Tag, und nach 65 Minuten da war für mich auch, also spätestens da war es für mich durch. Also ganz ehrlich, da haben selbst die größten Optimisten wirklich, glaube ich, nicht mehr dran geglaubt.
Hatten keine Argumente mehr.
Also für die Argumente waren wirklich nicht mehr.
Auf jeden Fall. Auch die ganze Situation bei diesem 2-0, wie Schwolo Yoshida anspringt, den Ball nicht fangen kann, der Ball Tool irgendwie dann zu Adamian, und da kann Brunner dann, glaube ich, noch den Ball irgendwie blocken, aber der springt dann wirklich keins perfekt vor die Füße, weil Brunner den Ball dann nicht richtig trifft. Also wirklich, der ganze, alles war gegen uns, jegliche Spielsituation, absolut kein Spielglück gehabt in der Situation auch wieder. Wirklich, also als hätte der Teufel sich diesen Spielverlauf da ausgedacht für uns Schalke. Also das war einfach nur bitter, obwohl wir dann wirklich in der 76. dann nochmal eine Reaktion zeigen konnten. Uwian hat das Flankenlernen nicht verlernt in der Sommervorbereitung. Freistoß für Schalke am ersten Pfosten, der eingewechselte Bülter, der für Salazar gekommen ist, auch ein Wechsel, den ich so, weiß ich nicht, ob ich den so gut finde, habe ich nicht so ganz verstanden, weil Salazar noch derjenige war, der, glaube ich, die meisten Akzente nach vorne gesetzt hat. Aber Bülter dann am ersten Pfosten, nickt den Ball ein, Schwebe da ohne Chance, und ja, wir waren auf ein Tor wieder dran, und ein bisschen Hoffnung war wieder da, aber wirklich auch dann nur für kurze Zeit. In der Folge haben wir dann nochmal gewechselt. Zweiter Wechsel, den ich nicht ganz verstehe. Bei 2-1 dachte ich, wird es ein bisschen offensiver. Aber nein, wir wechseln 2-6er ein mit Latzer und Flick. Flick kam für Mohr, Latzer für Kraus. Also einmal ein positionsgetreuer Wechsel, und einmal nimmst du wirklich einen offensiven Außenbahnspieler raus für einen gelernten Sechser. Konnte ich da nicht ganz nachvollziehen. Hat auch in der Folge nichts gebracht, denn in der 80. hat es zum nächsten Mal geknallt.
Richtig, da muss man aber auch wirklich sagen, da haben wir es einfach wirklich ganz schlecht verteidigt. Präzise Flanke von Thielmann bringt ihn rein, Lubicic wird nicht am Kopfball gehindert. Vielleicht fehlt da auch ein Drechslein mit einem Mann im Unterzahl. Wenn du in so einem Spiel vom Pech verfolgt bist, dann hast du auch nochmal so eine Szene. Der Ball springt an den rechten Innenpfosten von da gegen den Fuß von Schwolo und geht von da über die Linie. Ich finde es auch interessant, dass es nicht als Eigentor gewertet wird, weil ohne Schwolo wäre der Ball halt nicht drin gewesen. Ja, so steht es 3-1 in der 80. Minute, damit ist das Spiel durch. Terodde kriegt nochmal eine Einsatzminute, Kerim Çalhanoğlu kriegt nochmal eine Einsatzminute. Aber ja, dann ist das Spiel die letzten 10 Minuten ausgetrudelt. Lemperle hatte sogar noch die Chance aufs 4-1, aber ja, kam nichts mehr, und entsprechend mit Abpfiff 3-1 Niederlage beim FC Köln, und bitterer kannst du, glaube ich, ein Spiel gar nicht verlieren. Wir haben es zumindest am Anfang wirklich gut gemacht, finde ich. Wir haben ordentlich da, waren präsent in Zweikämpfen. Dann hast du so eine rote Karte, die wirklich nach allgemeiner Wahrnehmung, das ist jetzt nicht nur die Wahrnehmung von Schalke, sondern auch die mediale Wahrnehmung, einfach falsch ist. Durch eine falsche rote Karte bist du dezimiert. Und dann machst du halt auch wenig.
Hat ja auch jeder gesagt, also selbst, wie gesagt, also klar, wir gucken hier immer mit königsblauer Brille natürlich auch das Spiel und auch wahrscheinlich auch die Schiedsrichterleistung, aber wenn selbst dann Michael Ballack sagt, der wirklich jetzt nicht so viel mit dem FC Schalke 04 zu tun hat, als Experte bei The Zone, dass das wirklich zwei wirklich nicht gute Entscheidungen waren, des Schiedsrichtergespanns, und die wirklich den ganzen Spielfluss oder das ganze Spiel, wie es hätte laufen können, laufen sollen, wirklich maßgeblich beeinträchtigt haben, fand ich, war für mich ein bisschen, sag ich mal, Bestätigung, dass das wirklich zwei Entscheidungen waren. Zwei strittige Entscheidungen, ja, kann man gehen, muss man nicht, aber die wirklich dieses Spiel komplett kaputt gemacht haben. Und das ist halt schade, dass es der Großteil auch anderer Fans, anderer fußballbegeisterten Leute genauso sehen. Einfach schade, schlechter Tag für Schiedsrichter. Ich meine, Robert Schröder hat bei Keke eine 4,0 für die Spiele bekommen. Meiner Meinung nach zu nett bewertet. Aber ja, passiert, so ist das, solange sie das jetzt nicht durch die ganze Saison schleppt, was ich nicht glaube, müssen wir da einfach jetzt munterputzen weitermachen und uns aufs nächste Spiel konzentrieren.
Ja, und vor allen Dingen mit Abpfiff des Spiels sind es halt noch 6 Tage, beziehungsweise heute am Montag Nachmittag hier in 5 Tagen steht das nächste Spiel an. Entsprechend, wir haben noch 33 Spieltage, sind zwar auch 3 Euro ins Phrasenschwein, aber man muss einfach sagen, es kommen noch wichtige Spiele, es ist der erste Spieltag gewesen, es ist unglaublich bitter gelaufen. Ja, und ich kann nur hoffen, dass es irgendwie besser wird, vor allen Dingen, weil Schiedsrichter Robert Schröder ja eigentlich auch dafür bekannt ist, gute Leistungen abzuliefern. Ist sehr, sehr aufsteigend, ist jetzt neu auf der FIFA-Liste. Der hat jetzt den Supercup zwischen Leipzig und Bayern sehr souverän über die Bühne gebracht, aber so wie manche Spieler einen schlechten Tag haben, kannst du auch mal als Schiedsrichter einen schlechten Tag haben. Es ist halt nur bitter, wenn das halt so sehr einseitig passiert, weil gefühlt ist wirklich jede 50-50 Entscheidung oder strittige Szene in Zweifel gegen Schalke getroffen worden und ja, war sicherlich nicht gut, vor allen Dingen, weil bis dahin die Leistung der Schiedsrichter im ersten Spiel sehr, sehr gut war. Kann man nicht anders sagen, war fürs letzte Spiel echt nochmal sehr, sehr bitter. Aber soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir wirklich auch einige Schwächen haben. Also gerade, wie schon von uns jetzt häufiger angesprochen, unsere Standardschwäche. Teilweise stimmt da gefühlt die Zuordnung nicht beim Verteidigen von Standards. Sowohl bei Freistößen aus dem Halbfeld oder auch bei Eckbällen. Köln hat da so eine Variante gespielt in einer kurzen Ecke und da stehen dann plötzlich 3 Spieler in der Mitte frei. Das darf halt nicht passieren, auch nicht in Unterzahl, finde ich, ist jetzt auch keine Entschuldigung. Da müssen wir wirklich noch besser werden. Wir haben auf jeden Fall noch einiges, wo wir dran arbeiten müssen. Klar fehlt uns ein Simon Terodde momentan, kann man nicht anders sagen.
Man muss aber auch sagen, es kamen jetzt auch in dem Spiel die Bälle einfach nicht so, wie auch ein Simon Terodde sie verwerten hätte können. Also ja, Polter. Ja. Polter war wirklich mit Mohr der unauffälligste Spieler. Bei Polter ist vielleicht noch damit zu entschuldigen, dass wirklich halt, er hat keine Bälle bekommen. Und wenn er sie bekommen hat, dann war er auch meist alleine vorne. Mohr, keine Ahnung, der war einfach nicht existent. Also waren da schon, also auch als wir noch mit 11 Mann auf dem Platz standen, hatte ich das Gefühl, wir spielen nur mit 10. Über ihn ging halt gar nichts. Aber ja, Standardschwäche müssen wir im Griff bekommen. Und auch hinten, finde ich, in der Rückwärtsbewegung sind mir dann doch die Lücken ein bisschen zwischen den Innenverteidiger Yoshida, finde ich, ist noch nicht ganz da. In der Abstimmung da mit Kaminski, da sind die Lücken dann doch relativ groß. Lange Bälle und vor allem tiefe Bälle in die Spitze sind immer gefährlich gewesen. Und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir die Probleme jetzt in den Griff bekommen. Ja, kommen wir, glaube ich, jetzt zum Helden und Deppen des Spieltags. Eben das einmal abhaken. Ja, womit wollen wir anfangen?
Wir fangen an, würde ich sagen, weil wir gerade schon dabei sind mit dem Deppen. Und das ist für mich, gerade von dir schon angesprochen, der Tobi Mohr, der auf dem, ja, auf der linken offensiven Mittelfeldseite wirklich sehr unauffällig war. Nichts ging über ihn, hat wenig Bälle sich erlaufen, war nicht präsent da. Und da muss ich aber wirklich sagen, habe ich mir mehr erhofft, dass mehr über ihn kommt. Kann ich nicht anders sagen. War keine gute Leistung meiner Meinung nach und deshalb für mich auf jeden Fall Tobi Mohr der Depp des Spieltags.
Ja, da kann ich auch absolut mitgehen. Von ihm hat man sich ja eigentlich erhofft, dass er die Flankenläufe macht, dass er die Grundlinie hoch oder bis zur Grundlinie immer geht, von da die Flanken schlägt. Hat man wirklich nichts davon gesehen und das ist auch schon das angesprochene Problem, was wir auch schon in den letzten Folgen in den Transfer-Updates und so gesagt hatten, uns fehlen wahrscheinlich irgendwo die Spieler, die auf Außen mal schnell sind, die langen Wege gehen, die Bälle in die Mitte legen, halt Simon Terodde und Sebastian Polter bedienen. Die fehlen uns da, glaube ich, noch aktuell, aber da haben wir ja auch eine Neuverpflichtung noch diese Woche getätigt, da kommen wir gleich noch zu, die uns vielleicht da noch ein bisschen weiterhelfen wird. Aber naja, Held des Tages, eigentlich für mich schwierig. Eigentlich hätte ich Schwolo gegeben, aber der hat dann mit seiner Aktion da beim 2-0 müsste es sein, beim 0-2 müsste es sein, sich das so ein bisschen kaputt gemacht, hat sonst ein gutes Spiel gemacht. Sonst würde ich auch, wenn er ausgewechselt worden ist, Salazar nehmen. Initiator bei jeder Angriffssituation eigentlich von uns, bringt da Dynamik ins Spiel, prescht den Ball nach vorne, geht mal auch ein paar Meter, sucht die 1 gegen 1 Situation, spielt kluge Bälle, nimmt sich auch mal ein Herz und zieht aus der Distanz ab. Das fehlt mir bei einigen anderen Spielern noch. Und ja, ist einer, der vorangeht, vielleicht nicht so laut auf dem Platz ist jetzt, aber einer, der vor allem mit Leistung vorangeht und ja, deswegen glaube ich ein verdienter Held für mich.
Für mich auch. Ich finde, er treibt das Spiel immer an und ist halt einfach immer sehr, sehr wichtig für die Mannschaft, weil er die wichtigen Wege auch geht und sehr dynamisch ist. Wenn ich auch aber wirklich gut fand, möchte ich lobend erwähnen, ist Thomas Uvian, der seine Standardstärke nicht verloren hat, immer sehr, sehr gefährliche Standards getreten hat und dadurch ist auch das Tor gefallen. Entsprechend auch ein Lob an Uvian, aber Mann des Tages für mich bei uns heute definitiv Rodrigo Salazar. Mal wieder, nicht zum ersten Mal, seit er bei uns ist, gerade in den letzten Spielen der vergangenen Saison, war das häufiger wirklich der Fall.
Ja, richtig. Und wie gerade angesprochen, kommen wir einmal kurz nochmal ein kleines Mini-Transfer-Update. Wir haben noch einen für den Sturm oder für die Außenbahn jetzt geholt. Sohn von Ex-Stürmer Henrik Larsson, die Älteren erinnern sich, der Typ hat mit Barcelona mal die Champions League geholt, also der hat einen guten Vater, der Jordan Larsson wird's, der kriegt einen Vertrag bis zum 30. Juli 2025, kommt von Spartak Moskau, da ist ja jetzt, wie auch bei Alex Kral, die Klausel gegriffen, dass man diese Spieler aus Russland und der Ukraine jetzt für ein Appel und ein Ei, ich glaube sogar für gar nichts, kriegst du die aktuell. Und ohne Probleme den unter Vertrag genommen. Ein Riesen-Coup eigentlich, den Schröder da gemacht hat, denn es waren auch noch andere Top-Mannschaften an ihm interessiert, wie man hört. Und ja, auf den freue ich mich persönlich sehr. Endlich einer mal, der auch wieder Schnelligkeit vorne bei uns in den Sturm bringt, der vielleicht neben Terodde spielen kann oder auf der Außenbahn, wenn wir jetzt doch mit zwei Stürmern spielen, mal schauen. Dann haben wir nicht nur zwei Knipser vorne drin mit Polter und Tirol, sondern zwei andere Spielertypen, die sich vielleicht optimal ergänzen. Mal gucken, wie er auf Schalke ankommt. Ich rechne damit, dass er auf jeden Fall nächste Woche schon direkt spielen wird. Von Anfang an weiß ich nicht, aber er wird auf jeden Fall, denke ich, die ersten Spielminuten sammeln. Und für mich wirklich vielleicht sogar vom Namen her der beste Transfer jetzt noch, den wir in diesem Transferfenster getätigt haben.
Ja, vor allen Dingen im besten Fußballeralter, 25 Jahre alt, kriegt bei Schalke die Rückennummer 7, auch ein großes Erbe, dass er da antritt. Also mit Nummer 7 dann haben wir bisher eigentlich immer relativ viel Glück gehabt. Eigentlich gab auch den einen oder anderen Fehlgriff. Aber Jordan Larsson, muss man auch dazu sagen, ist auch finanziell wahrscheinlich gar nicht schlecht. Du hast gesagt, wir haben ihn ablösefrei erhalten und hat laut Transfermarkt.de einen Wert von 8 Millionen. Das ist einer der höchsten Werte bei uns aktuell im Kader. Und da kann man wirklich nur sagen, sehr, sehr stabiler Transfer, wieder Rufen Schröder, Transfergott. Ich hoffe, dass der auch wirklich einschlägt, dass das gut funktioniert. Ich gehe da auch mit, ich vermute sogar, dass der gegen Gladbach tatsächlich in der Startaufstellung spielen wird. Das ist mal mein Tipp für kommenden Samstag. Viel über Schalke geredet, über das erste Spiel. Aber ihr habt sie wahrscheinlich schon vermisst, nachdem letztes Jahr wir ganz viel über die zweite Liga gesprochen haben, um zu gucken, wie sich so die anderen Mannschaften schlagen. Und um ein Gesamtbild der Liga abzubilden, wollen wir auch das weiter in Liga 1 tun und kommen damit das erste Mal seit über 2 Monaten wieder zu der wunderbaren Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Und da geht's los mit dem Eröffnungsspiel Frankfurt gegen Bayern. Ich habe bei Kicktipp 2-2 getippt, weil ich gedacht habe, ja, ich glaube, die Frankfurter Europacup-Sieger sich gut verstärkt im Pokal, auch gut aufgetreten, überragendes Spiel gemacht gegen Magdeburg. Die Bayern zumindest defensiv problematisch in letzter Zeit, ohne Lewandowski jetzt noch nicht eingespielt. Das wird ein spannendes und enges Spiel. Ja, ich wurde eines Besseren belehrt. Aufgrund einer anderen Veranstaltung konnte ich das Spiel gar nicht sehen, aber als ich nach knapp 30 Minuten auf mein Handy geguckt habe, auf den Live-Ticker und gesehen habe, dass es 0-3 steht, musste ich zweimal hingucken, habe schon wieder nur den Kopf geschüttelt. Zur Halbzeit habe ich nochmal geguckt, da stand es ja inzwischen 5-0. Also Bayern hat zur Pause 5-0 geführt, Frankfurt ist völlig auseinandergefallen. Bei Bayern durfte jeder mal Kimmich, Pavard, Mané, tatsächlich auch Musiala und Gnabry treffen in der ersten Halbzeit. Entsprechend war das Spiel sehr, sehr früh entschieden zugunsten der Bayern. Und ja, Frankfurt mit waschechten Fehlstart und die zweithöchste Niederlage in einem Auftaktspiel. Die erste oder die höchste Niederlage in einem Auftaktspiel, ja, da kann man ja nochmal gucken, wie das vor 2 Jahren das Spiel ausgegangen ist. Wir erinnern uns mit Grauen.
Ja, deswegen, als ich das Spiel gesehen habe, habe ich eigentlich gehofft, dass dieser Rekord von den Bayern wenigstens jetzt noch geknackt wird, den wir leider nicht so, aber naja. Kommen wir zum Samstag und ja, ein Spiel, was man jetzt nicht im Einzelspiel, denke ich, verfolgt, Bochum gegen Mainz. Mainz gewinnt das Spiel durch einen Doppelpack von Onisivo mit 2:1, obwohl Stöger in der 39. wirklich, also ich weiß nicht, ob es so gewollt war, aber für mich
das... Nein, das war nicht so gewollt, niemals.
Das war das, Flanke. Genau, abgerutschte Flanke landet, ja, ich würde sagen, aus guten 30, 35 Metern rechts oben im Knick. Schönstes Tor des Spieltags und trotzdem bringt Bochum leider nichts. Verlieren zu Hause mit 1:2.
Weiter geht's mit dem Gegner von nächster Woche. Das ist doch mal, ja, ich sag mal, jetzt auf jeden Fall wichtig für uns. Gladbach hat gespielt gegen Hoffenheim und wir haben mal wieder ein Novum, die früheste gelb-rote Karte an einem Spieltag. Nach nur 19 Minuten spielt Hoffenheim in Unterzahl dank einer gelb-roten Karte von Fabian Posch. Innerhalb von 4 Minuten holt er sich für 2 Foulspiele die gelbe Karte ab. Völlig richtige Entscheidung übrigens. Unstrittig, unglaublich dämlich, wie man da so in Zweikampf gehen kann. Trotzdem, Hoffenheim in Unterzahl, Platz zum Spielen und Sko macht nach 25 Minuten das 1:0 für Hoffenheim. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber Gladbach hat sich geschüttelt. Rami Benzemaini gleich kurz vor der Pause aus. Und in der zweiten Halbzeit hat Hoffenheim das gleiche Problem wie wir gegen Köln. In Unterzahl ging da nichts mehr. Gladbach hat nur noch auf ein Tor gespielt. Hätten schon früher führen können. Dauert dann bis zur 71. Minute, bevor Thuram traf. 7 Minuten später macht Elvedi das 3:1. Gladbach hätte noch 3, 4, 5 Dinger mehr machen können am Ende. Aber der verdiente Heimsieg für Gladbach, muss ich sagen, auch überraschend gut aufgetreten. Ich habe vor der Saison ja gesagt, dass Gladbach Probleme bekommen wird. Wer nochmal in die Saisonprognose reinhören möchte, kann das gerne tun. Da erörtere ich die Gründe dafür auch. Ja, aber gutes Spiel gemacht. Mal gucken, ob es an dezimierten Hoffenheimern lag oder daran, dass sie wirklich gut sind. Das werden wir spätestens am Samstagabend um 20.15 Uhr wissen.
Richtig, gehen wir nach Wolfsburg. Wolfsburg empfängt den SV Werder Bremen, ja, Mitaufsteiger mit uns natürlich. Mal gucken, also hat ein Spiel, was ich wirklich mit großer Spannung erwartet habe, wie die sich jetzt bei ihrer Bundesliga-Rückkehr schlagen. Und ja, man muss sagen, relativ gut. Zwar nach 11 Minuten schon in Rückstand geraten, aber gut zurückgekommen. Innerhalb von 2 Minuten drehen dann in der 21. und 23. Minute Füllkrug und Bittencourt das Spiel. Ehe dann in der 84. Minute, also wirklich kurz vor Schluss, die Kovac-Elf sich durch einen Treffer vom Gilavogi noch gerade einen Punkt rettet. Spiel geht 2:2 aus. Bremen mit viel besseren Torchancen über das ganze Spiel hinweg. Die hätten gut und gerne da 3, 4 Tore machen können. Dem war leider nicht so. Die Bremer werden sich ärgern, aber mit einem Punkt wieder zurückgekommen in die Bundesliga. Besser als wir.
Definitiv, Bremen hat sehr gut gespielt und Füllkrug funktioniert scheinbar auch in Liga 1, trifft direkt und Bremen hätte sich's gegönnt, sie hätten das Spiel durchaus gewinnen können. Ja, es ist ein Fan-Podcast, deshalb nochmal ein Satz zum Spiel Wolfsburg gegen Bremen. Die Bremer Fans sind angereist nach Wolfsburg und wurden bei Ankunft nach dem Hauptbahnhof direkt verdachtsunabhängig von der Polizei eingekesselt und sollten nur durch Personenkontrollen überhaupt die Möglichkeit haben, weiter Richtung Stadt und somit Richtung Stadion zu kommen. Ein Verhalten, was sowohl von den Bremer Ultragruppierungen, die daraufhin beschlossen haben, geschlossen wieder zurück nach Bremen zu fahren, der Weg ist ja zum Glück nicht allzu weit, als auch von Seiten des Bremer Vereins und der sportlichen Führung aufs Schärfste verurteilt wird. Eine wiederholte, völlig sinnlose Polizeiaktion, im Rahmen eines Fußball-Bundesligaspiels schon oft erlebt, wer als Auswärtsfahrer oder auch tatsächlich als Heimfan in den verschiedenen Stadien der Republik unterwegs ist, hat es mit Sicherheit auch schon erlebt, dass da teilweise Menschen eingekesselt, kontrolliert und werden in einem Maße, das eigentlich auch muss
komplett, es komplett unverhältnismäßig.
Unverhältnismäßig und teilweise auch rechtswidrig ist, weil es gibt halt immer noch sowas wie, ja, man muss auch irgendeinen Anfangsverdacht haben, kann ich einfach irgendwelche Leute grundlos kontrollieren, auch wenn sich da natürlich alles in der Grauzone immer wieder was zurechtgelegt wird. Katastrophe und auch die Tatsache, dass da weder von Wolfsburg noch von der DFL oder vom DFB noch von der Polizei Wolfsburg ein Statement zu gibt, ist einfach nur bezeichnend. Ja, muss man sich nicht wundern, warum die Bundesliga-Vereine sich keine Polizei im Stadion mehr wünschen. Fußballfans und Polizei, muss man wirklich sagen, ist eine absolute Trauergeschichte. Da wird Menschen, die sich einfach nur auf ein Spiel freuen, der Spaß daran genommen durch endlos lange Polizeikontrollen, die teilweise auch ehrverletzend sind. Also wirklich absolute Katastrophe. Und ich kann nur hoffen, dass sich da gerade die Städte und die Vereine entschieden gegenrichten. Deshalb hätte ich Bremen den Sieg auch noch mal mehr gegönnt als ja. Wolfsburg. Vor allem, weil Wolfsburg und Bremen auch überhaupt gar kein emotional aufgeladenes Spiel ist. Wolfsburg ist bei weitem nicht für ihre Fans sind bekannt. Die sollen froh sein, dass sie überhaupt Fans im Stadion haben, wenn da mal mit Bremen eine vernünftige Szene fährt.
Es gibt da ja dieses Ampelverfahren und es wurde halt gesagt, also bei so Spieleinbewertungen vor den Spielen, die DFL oder DFB mit Absprache mit der örtlichen Polizei da trifft. Und dieses Spiel wurde halt vorher als grün bewertet. Und grün ist halt, da wird sowas halt nicht gemacht. So, Schalke gegen Dortmund ist zum Beispiel rot. Da kann man sowas
Köln, machen. Schalke auch.
Das wird dann angekündigt. Und aber in dem Maße wird es dann auch, so habe ich es zumindest noch nie erlebt, auch nicht so dann fabriziert. Aber das scheinen da ja wirklich Zustände gewesen zu sein, die man nicht akzeptieren konnte. Weil ganz ehrlich, wenn sich wirklich die ganze Ultragruppierung der Bremer dazu entscheidet, wir steigen jetzt wieder in den Zug und fahren zurück. Also das muss schon geisteskrank ehrenlos gewesen sein da vorne. Also ohne Ankündigung, ohne alles. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Du steigst aus dem Zug und auf einmal steht eine Hundertschaft vor dir und weiß ich nicht.
Die auch alle die bewaffnet
auf
sind.
Die alle bewaffnet sind und die dir bis auf die Unterhose dich kontrollieren wollen. Also geht gar nicht. Wirklich Besserung muss daher und auch nochmal eine Entschuldigung.
Ja, da müsste auch irgendwelche Konsequenzen mal
sein. Ich meine, der VfL Wolfsburg hat sich geäußert, jetzt mittlerweile aber auch nicht, also eine
Larifari-Entscheidung,
wobei auch, wie gesagt, die Schuld, glaube ich, gar nicht mal der VfL Wolfsburg erträgt, sondern einfach die Polizei Wolfsburg und da muss auf jeden Fall was getan werden.
Sollten Sie sich vielleicht mal angucken, wie das in Hannover gemacht wird. Wir waren letztes Jahr auswärts in Hannover, sind auch mit dem Zug angekommen und man muss wirklich sagen, die Polizei und ich werden in diesem Leben zwar keine Freunde mehr, aber die Polizei in Hannover wirklich sehr, sehr gut, sehr sympathisch. Wir konnten fragen, ja, wo dürfen wir denn langlaufen? Wo können wir langlaufen? Wo können wir uns? Damals musste man sich noch ein Bändchen bezüglich Corona-Maßnahmen holen, bezüglich der 2G-Regelung. Und muss man wirklich sagen, die waren da sehr, sehr zuvorkommend und haben sogar Schalke-Lieder gespielt, die Polizei in Hannover. Also wirklich war sehr, sehr sympathisch. Da sollte man sich mal was abgucken und nicht sowas wie in Wolfsburg. Das ist wieder mal eine absolute Katastrophe gewesen. Ich weiß auch nicht, wer solche Entscheidungen trifft. Die Polizisten, die da stehen, sind wahrscheinlich die Letzten, die da was für können. Weil letztendlich werden die Entscheidungen von irgendwelchen Menschen getroffen, die entweder keine Ahnung haben oder einfach irgendwie ihre Macht ausüben wollen. Es ist einfach nur eine Katastrophe. Ich hoffe, dass das ein einmaliger Vorfall in dieser Saison bleibt und dass es nicht noch schlimmer wird. Kann ich nicht anders sagen.
Genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter durch. Berlin-Derby, direkt am ersten Spieltag. Der Big City Club musste ja in die alte Försterei. Auch ein Spiel, was ich mit Spannung erwartet habe, denn wir beide hoffen ja wirklich auf das komplette Versagen von Lars Windhorst und Co. in Berlin, dass da ja der Abstieg schon so früh wie möglich eingetütet wird von denen. Und sie haben, was das angeht, auch gut angefangen, verlieren das Berlin-Derby deutlich und vollkommen verdient mit 3:1. Union wirklich über weite Strecken die bessere Mannschaft. Nach 54 Minuten steht schon 3:0. Luke Bacchio mit dem Ehrentreffer noch in der 85. Ja, und auch in der Liga, im Pokal ja schon rausgeflogen und auch in der Liga scheint es nicht besser zu werden bei Hertha BSC. Letztens noch ein Video geguckt, die Shitshow hat gerade erst angefangen bei denen. Ich freue mich auf weitere Spieltage mit großen Schlagzeilen von Hertha BSC, wie schlecht es läuft, wer da noch alles gegen wen putscht. Ich bin gespannt und freue mich auf eine Saison mit einem katastrophalen Chaos-Club, Big Shitty-Club, Hertha BSC Berlin.
Kann man nicht anders sagen, Union brauchte auch nur 54 Minuten, um das Ding völlig zu entscheiden. Man hätte das Spiel auf jeden Fall höher gewinnen können. War wirklich eine absolute Katastrophe, die man da geboten hat. Ist wirklich, wirklich teilweise schon witzig gewesen, vor allen Dingen, weil Hertha auch im Vorfeld groß getönt hat. Jetzt haben sie das vierte Mal in Folge gegen Union verloren. Da sind die Machtverhältnisse in der Hauptstadt wohl endgültig geklärt. Ich kann mich dem nur anschließen. Kommen wir zum nächsten Spiel und dem nächsten großen Sieg, der SC Freiburg. Bei dem nächsten Verein, wo ich glaube, dass die sehr stark unten reinrutschen werden. Augsburg gegen Freiburg, zur Halbzeit noch 0-0, obwohl Freiburg die ganze Zeit schon besser war, fliegt Augsburg in der zweiten Halbzeit komplett auseinander. Bereits nach 48 Minuten, zweieinhalb Minuten nach Wiederanpfiff steht es 2-0 für Freiburg, Doppelschlag, 46., 48., unter anderem durch Michael Gregoritsch, der von Augsburg nach Freiburg gegangen ist, der direkt mal gegen die alten Kollegen trifft, auch noch aus Schalker Zeiten bekannt. Matthias Ginter, der nächste Neuzugang und Ex-Freiburger, der als Rückkehrer da ist, macht es 3-0. Doan noch mit dem vierten. Augsburg jetzt schon auf Platz 17, direkt mal auf dem direkten Abstiegsplatz. Katastrophal. Freiburg, muss man sagen, unter Christian Streich einfach immer so effektiv, so kämpferisch und mit allen dabei. 4-0, direkt mal Zweiter und damit erster Bayernjäger, auch wenn das nach dem ersten Spiel da sehr, sehr wenig zu sagen hat.
Sehr, sehr nichtssagend. Kommen wir zu zwei wirklichen Bayernjägern. Dortmund und Leverkusen haben das Topspiel untereinander ausgetragen in Dortmund. Und ein Spiel, wo man bei Kicktipp eigentlich immer mit vielen Toren rechnet, wo man bei Tipico immer, sagen wir, mindestens auf über 2,5 Tore geht. Zum ersten Mal, glaube ich, seit sehr langer Zeit, dass so wenig Tore in diesem Spiel gefallen sind. Nur 1-0 für den BVB und das schon in der 10. Minute. Reus, der den Ball über die Linie spitzt, auch ein sehr krummes Tor gewesen. Trotzdem über das ganze Spiel hinweg die Dortmunder eigentlich die bessere Mannschaft, klar mit den Fans im Rücken. Ging dann natürlich mehr und Leverkusen nur mit ein paar kleinen Ansätzen nach vorne. Diaby, für mich bester Spieler da bei den Leverkusenern, auch schon letzte Saison gewesen, der Antreiber da vorne. Schick mit einem schlechten Tag, Kobel dafür mit einem Riesentag, auch wenn man darüber streiten mag, ob Schick immer Kobel angeschossen hat oder ob Kobel einfach glänzend pariert hat. Mag man darüber streiten. Sein Pendant auf der anderen Seite, Fadetzki, hat sich in der Nachspielzeit dann noch, wirklich ein Ding geleistet, komplett dämlich, langer Ball nach vorne. Ich weiß ja, ein Dortmunder Spieler, das müsste Moukoko oder so gewesen sein, läuft an und Radetzky steht zwar mit den Füßen im Strafraum, nimmt den Ball aber auf, sodass klar zu erkennen ist, der ist nicht im Strafraum, dieser Ball. Schiedsrichter guckt sich das Ganze nochmal an in der Review-Area und entscheidet dann zu Recht auch dann auf die rote Karte. Radetzky danach mit ein bisschen lustig im Interview, da müsste ich nochmal das Regelbuch besser durchlesen. Bitter für Leverkusen auf jeden Fall, Radetzky damit jetzt, ich glaube, nur nächstes Spiel dann gesperrt. Und
die Sperren sind noch nicht raus, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die den für länger als ein Spiel sperren.
Halt einfach dumm.
Ja, passiert. Es war insofern lustig, dass Leverkusen auch schon ihr Wechselkontingent ausgeschöpft hatte. Stimmt. Somit musste Edmond Tapsoba, der Verteidiger, sich noch das Torwarttrikot anziehen und die Torwarthandschuhe und musste dann ins Tor. War auf jeden Fall eine sehr kuriose Szene. Und so muss übrigens ein Videobeweiseingriff auch ablaufen. Eine Wahrnehmung, die einfach sowohl der Assistent als auch der Hauptschiedsrichter Dr. Felix Brüch auf dem Platz nicht hatten. Daraufhin kam der in der nächsten Unterbrechung der Hinweis. Brüch geht raus, guckt sich das an, kriegt gute Zeitlupen, in der die Situation klar ist. Es ist eine klare Fehlentscheidung, die getroffen wurde. Er korrigiert seine Entscheidung. Wenn es so läuft, hat keiner was gegen den Videobeweis. Aber einen Tag später sollte man sehen, wie man es dann nämlich nicht macht. Kommen wir noch zum letzten Spiel und das ist das Spiel, was vor Köln gegen Schalke war, was ja das letzte Spiel war, am Sonntagnachmittag, Stuttgart gegen Leipzig. Ich habe überlegt, ob ich auf Leipzig setze tatsächlich und habe mich dagegen entschieden, da ich Leipzig ja, wie auch schon in meiner Saisonprognose erwähnt, nicht ganz so stark finde tatsächlich. Stuttgart erkämpft sich ein Unentschieden, Nkunku trifft bei Leipzig direkt mal wieder nach 8 Minuten, aber Neuzugang Ahamda macht in der 31. Minute den Ausgleich. Leipzig versucht noch anzulaufen, aber auch Stuttgart kam mit einigen Chancen um die Ecke. Auch Leipzig hätte das Spiel noch verlieren können. Am Ende steht ein mehr oder weniger leistungsgerechtes Unentschieden da. Torwart Müller von Stuttgart auch mit einem Riesentag auch noch am Ende gerade den einen oder anderen rausgekratzt. Somit Leipzig patzt direkt mal im Gegensatz zu Dortmund und Bayern und startet nur mit einem Punkt in die Saison. Und das war es erstmal von den anderen Spielen aus der vergangenen Woche. Die Tabelle aktuell noch natürlich überhaupt nicht aussagekräftig. Bayern wie immer mal wieder auf Platz 1 können. Bin mal gespannt, ob die jetzt in 34 Spieltage auf Platz 1 Lauf machen. Aber ja, ich bin gespannt. Wir sprechen jetzt nicht großartig über die Tabelle, weil sie einfach nicht aussagekräftig ist. Kommen dann zum nächsten Spieltag. Auch das lässt das ein oder andere schöne Spiel für uns bereit. Bremen gegen Stuttgart, einfach ein Duell, wo ich mir denke, das ist sehr, sehr attraktiv so für die Leute, die noch die guten alten Bundesliga-Zeiten, so 2007, 2008 lieben. Das Spieltag, finde ich, startet auch schon geil mit Freiburg gegen Dortmund. Zwei Vereine, die ja direkt mal gut gestartet sind und Ansprüche angemeldet haben. Bayern gegen Wolfsburg ist der Abschluss des Spieltags am Sonntag. Auch sicherlich ein gutes Spiel. Und ja, das Topspiel des Spieltages, das sind tatsächlich mal wieder wir. Wir spielen zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Samstag 18.30 Uhr, erstes Bundesliga-Heimspiel seit sehr, sehr langer Zeit. Das letzte war gegen Frankfurt am 33. Spieltag der vorletzten Saison. Ja, und jetzt kommt Gladbach, die mit einem 3-1 gestartet sind. Wir, wie angesprochen, mit einer 3-1 Niederlage. Vielleicht schon mit Jordan Larsen, vielleicht wieder mit Simon Terodde.
Vielleicht mit einem anderen System auch dann.
Vielleicht auch mit einem anderen System, ist noch ein bisschen fraglich. Bin gespannt, wer am Ende denn sich alles so fit meldet für Samstag fürs Spiel. Sind nur noch 5 Tage, 6 Tage direkt mal wieder zwischen den Spielen. Kurze Woche für die Mannschaft. Vielleicht nochmal ein bisschen an defensiv für Standards arbeiten wäre wichtig. Das war wirklich nicht so top. Wir werden es sehen. Gehen wir mal direkt in die Tipps rein. Was tippst du denn, Felix?
Erstmal hoffe ich auf eine bessere Schiedsrichterleistung.
Ich auch.
Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Sonst ist die Saison direkt verflucht, wenn das jetzt Samstag auch so laufen würde.
Ich sage, am Samstag ist Dennis Aitekin Schiedsrichter übrigens.
Ja gut, auf den kann man sich ja meistens verlassen. Was tippe ich? Ich glaube, dass Gladbach, ich hab das Spiel ja auch von Gladbach gesehen jetzt am Wochenende, die sind doch nicht so schlecht, wie ich es mir erhofft oder gedacht habe, auch in meiner Saisonprognose. Die haben schon das eine oder andere drauf, auch jetzt mit Itakura natürlich auch ein Wiedersehen, mit einem Aufstiegshelden, der da auch jetzt am Wochenende schon seine erste Torvorlage gegeben hat. Gladbach da auch mit einem Standardtreffer, wie du schon sagtest, sollten wir üben. Ich hoffe, dass wir aber einen Punkt holen und ich glaube, das kriegen wir auch hin mit unseren Fans im Rücken. Die werden richtig Randale machen, jetzt nach dem Jahr Bundesliga-Pause. Ich sag, das Spiel geht 1-1 aus.
Okay, alles klar. Ich glaube auch unentschieden. Ich sag 2-2, genau aus denselben Gründen. Ich glaube einfach, dass wir, dass wir mit den Fans im Rücken wirklich wieder eine Macht sein können im eigenen Stadion. Dass wir da kämpferisch einfach gut sind. Wenn du halt einfach keine frühe rote Karte hast, dann läuft ein Spiel einfach anders. Ich habe gute Ansätze gesehen, habe ein bisschen Angst vor, ein bisschen Standardsorgen. Ich glaube aber, dass wir es hinkriegen werden. Und zumindest da mit einem Punkt mitgehen wäre wichtig. 2 Niederlagen zum Start braucht keiner. Einen Sieg glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Da war Gladbach jetzt leider wirklich zu stark. Übrigens, Kuitakura bei ihm, aus meiner Sicht, glaube auch aus der allgemeinen Sicht, absolut kein böses Blut. Völlig nachvollziehbarer Wechsel. Im Gegensatz zu manch anderem ehemaligen Schalke-Spieler, Gut, Serdar, Goretzka, Neuer. Habe ich bei Itakura wirklich gar kein böses Blut. Der ist sehr gerne in der Felddienst-Arena. Willkommen beim kommenden Spiel. Mit Embolo wird es kein Wiedersehen geben. Der ist nicht mehr bei Borussia Mönchengladbach. Dafür Itakura. Ich bin sehr gespannt auf Samstagabend. Vielleicht mit uns im Stadion. Steht auch noch nicht ganz fest. Wir werden sehen. Wir werden euch auf jeden Fall davon berichten. Und wir werden natürlich nächsten Montag wieder für euch senden. Hoffentlich ein bisschen positiver als heute. Und dann wünschen wir euch eine tolle Woche. Behaltet eure Nerven zusammen. Wir brauchen sie, werden sie Samstag wieder brauchen. Hoffentlich nicht wegen merkwürdiger VAR-Eingriffe. Aber Wir sagen Glück auf, ciao, ciao, bis nächste Woche. Macht's gut.
Glück auf, ciao.